Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 168. Wie lässt sich spiritueller Machtmissbrauch verhindern? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje. Ich bin heute wieder an einem Tisch, gemeinsam mit Knut Nippe und mit Nele Plath.
Hi.
Grüß euch.
Hallo Malte.
Und Nele, du bist eine Expertin, sag ich. Ich darf das sagen.
Ich noch nicht.
Selber sagen.
Die Doktorarbeit ist noch nicht eingereicht.
Genau, zum Thema spiritueller Machtmissbrauch. Und genau, weil du deine Doktorarbeit schreibst über dieses Thema und deswegen haben wir dich als Expertin hier. Und wir haben schon so eine kleine Reise hinter uns. Wir haben uns in der ersten Folge angeschaut, wie sieht das eigentlich aus, Machtmissbrauch unter geistlichen Vorzeichen. Wir haben in der letzten Folge geguckt, wie spielt eigentlich Theologie mit rein? Welche Theologie kann missbraucht werden, um Missbrauch zu ermöglichen? Und jetzt versuchen wir es heute ein bisschen konstruktiv zu wenden, zu gucken, was kann man eigentlich tun, präventiv vielleicht, um geistlichen Machtmissbrauch zu verhindern? Wie kann man vielleicht intervenieren? Was kann man vielleicht Menschen raten, die in solchen Situationen sind? Was kann man Gemeindeleitung raten, die nicht wollen, dass das bei ihnen passiert oder die merken, oh, wir entwickeln uns in ungute Richtung, wo müssen wir gegensteuern? Das ist ja ein sehr großer Themenkomplex, aber ich habe ja bei dir auch mal reingehört, du warst ja schon bei Michael Herbst im Podcast Praktisch Theologisch Kirche.
Grüße,
genau. Den hört er auch gerne rein. Auch die Folge mit Nele, die fand ich super. Da hast du ja gesagt, ja, am Ende, das ist eigentlich das Ziel deiner Arbeit, dass du sagst, da soll ja was Konstruktives bei rauskommen, oder?
Ja. Ja.
Genau. Von da wagen wir uns diese Folge mal ran. Was kann man eigentlich tun? Genau. Vielleicht, Nele, hast du Lust, da mal einen Aufschlag zu machen?
Ich glaube, wir müssen uns entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Ich spiele euch den Ball einfach zurück.
Das ist gut.
Die Frage ist ja genau, was meinen wir jetzt mit, was kann getan werden? Geht es darum, Leuten da rauszuhelfen?
Ja.
Geht es darum, Leute zu begleiten?
Ja.
Geht es darum, präventiv zu sagen,
ja.
was können wir, wie können wir jemanden verhindern? Wie können wir Machtmissbrauch verhindern? Oder auch, wie können wir eigentlich Menschen, die sowas erlebt haben, nochmal vielleicht eine neue, sichere Umgebung in der Gemeinde schaffen. Können wir uns jetzt aussuchen?
Ja, dann lass uns doch mal starten mit Prävention.
Ja.
So ein bisschen, dass wir sozusagen von in einer gewissen chronologischen Logik bleiben. Was kann man sozusagen im Vorfeld tun? Hast du da eine Idee, was, wenn du guckst irgendwie auf Gemeinde, auf Gemeindesysteme, Leitungskulturen, Predigtkulturen, das spielt ja so viele Seelsorgekulturen. Gibt es da Dinge, die dir auffallen, so von deiner Arbeit?
Also meine Hoffnung ist natürlich, das Wissen darum, was spiritueller Missbrauch ist, tatsächlich auch eine präventive Funktion hat. Und deswegen haben wir uns ja jetzt auch irgendwie zwei Folgen schon so ja sehr um Differenzierungen gerungen. Und man merkt, man geht da auch irgendwie immer ein Stück hin und her. Und ich glaube, genau das ist schon auch mein Wunsch, dass wir um diese Differenzierung ringen und das Alarmglocken rechtzeitig angehen. Also weil vielleicht auch so als Idee mal, ich glaube, spiritueller Missbrauch ist am Ende auch das Extrem eines Spektrums, ne? Also es, und nicht so, nicht immer sind sofort alle Ampeln quasi auf Rot und alles leuchtet und sagt, das ist aber ganz, ganz, ganz fürchterlich, sondern es gibt vielleicht auch Warnzeichen und dann bin ich aber an einer Stelle, wo ich als Gemeinde zum Beispiel noch Kurskorrektur vornehmen kann.
Mhm.
So. Also das, und ich glaube, dafür brauchen wir das Thema mehr in Gemeinden, also Fortbildungen, Podcasts, sowas. Ich glaube, dafür müssen wir es auch manchmal in den biblischen Texten wiederentdecken, also in der Predigt oder so.
Mhm.
Ich meine, Jesus ist in seiner Machtkritik auch nicht zimperlich.
Mhm.
Und ich merke schon, dass ich manche Texte da mal anders lese. Oder im Alten Testament gibt es da
Geschichten von Machtmissbrauch.
Genau, ja, Hirtenkritik heißt das dann. Also, dass dann die Propheten kommen und sagen, ey, so könnt ihr Menschen nicht leiten. Und es gibt ganz konkrete Geschichten von Machtmissbrauch.
Mhm.
Auf die müssen wir auch mal schauen. Und andersrum auch verstehen, was ist ein guter Gebrauch von Macht.
Ich war da letztes Jahr, als wir David und Bathseba als Predigttext hatten, was in der Prägung, die ich habe, immer gelesen wird als Versuchungsgeschichte. Na, da wird sozusagen der Ehemann David versucht von der schönen Bathseba. Wenn man so hinguckt, ist das, und auch sozusagen wie Nathan diese Geschichte deutet, er deutet sie ja sozusagen als Übergriff, da wird ein Schaf, also das ist eine Über, also da passiert auch Machtmissbrauch.
Ja,
Das ist
genau. Der
eine.
Reiche nimmt sich noch das Schaf, ne? Also der die Machtasymmetrie
Genau.
hat, kann sich alles erlauben. Ja, genau. Ich würde total sagen, es ist eine Geschichte von
Ja,
Machtmissbrauch.
wobei bei dieser Geschichte mir jetzt nochmal wichtig geworden ist, dass es ja zwei Stufen hat. Ne? Das eine ist sozusagen der Ehebruch, und oft wird darauf geguckt, so, haha, Sünde, sexuell und so weiter. Und das zweite ist Davids, also als sie dann schwanger wird, Davids Bemühen, diesen Fehler zu kaschieren. Und das führt dazu, dass er den Mann umbringt. Ja, also in dem Moment, wo David jetzt sozusagen kritisiert werden könnte, da packt er das ganz große Besteck aus und lässt jemand umbringen. Also das ist sozusagen noch, das ist in gewisser Weise noch schlimmer. Da muss dann ein Mensch, sein Freund übrigens, sterben.
Ja, und ich bin da völlig bei dir. Und der Missbrauch ist ja schon vorher, weil Bathseba ja nicht eine
Ja,
freie
keine
Entscheidung,
Wahloption
genau,
hat.
es keine
Er ist der
Wahloption
König.
hat, möchte sie jetzt mit David, also wenn man sich das mal realistisch vorstellt, der König kommt da, dann ist das keine.
Stimmt, wenn man das so erzählt, sie ist die Böse, sie hat den König verführt, ne? Das ist dann
Genau.
nochmal.
Genau, und so ist lange erzählt worden. Das ist lange nicht erzählt worden als einfach auch schlicht die Geschichte einer Vergewaltigung, sondern als Versuchung der schönen Frau und der arme Mann. Ja.
Also von daher ist sozusagen vielleicht eine Prävention, dass wir, wenn wir predigen, auch auf solche Themen achten. Genau, ich würde sagen, eine Frage, spannende Frage ist, wie gehen wir mit Kritik um in Gemeinden? Das finde ich ist ein riesiges Thema. Und das ich, auch ein großer Lerneffekt in unseren Vorgesprächen, Nele, war, dass ich merkte, meine Doktorarbeit und deine Doktorarbeit hängen irgendwie zusammen. Ich hab irgendwie über, vereinfacht
Jetzt schalten die
gesagt,
Leute richtig ein, Malte.
ja,
Doktorarbeiten.
genau, hey, über gute Leitung nachgedacht. Und ich merkte, hey, das ist ja irgendwie im Grunde Kehrseiten einer Medaille, so irgendwie, womit wir uns irgendwie so beschäftigt haben, irgendwie. Und ich finde, ein riesiges Kriterium ist, wie geht eine Gemeinde mit Kritik um? Und ich glaube, eine gesunde Gemeinde braucht Kritik, lebt von Kritik. Und ich sage das immer, ein gutes Leitungsgremium ermutigt auch die Mitglieder dazu, kritische Meinungen zu äußern. Und zwar nicht, weil dadurch Entscheidungen auch besser werden. Und ich würde sogar noch mal sagen, es hat auch eine geistliche Dimension, weil wenn Gott durch sein Wort unsere Gemeinde leitet, ich muss ja keine Angst haben. Eigentlich muss ich ja keine Angst haben, wenn ich darauf vertraue, dass Gottes Wort Sachen tun kann. Und ich finde ja, es wird oft dysfunktional, wenn ich dem eigentlich nicht vertraue, Gottes Wort, sondern schon meine, ich muss mit eigener Macht, mit eigener Kraft nachhelfen, Menschen unter Druck setzen, manipulieren, weil ich nicht darauf vertraue. Also, wir haben ja auch gesagt, Bibeltexte werden ja auch missbraucht in solchen Situationen. Trotzdem würde ich sagen, wenn ich eigentlich ein Vertrauen darauf habe, dass Gottes Wort am Ende Kraft hat, Herzen zu erreichen, muss ich Menschen ja eigentlich gar nicht unter Druck setzen. Meine Vermutung ist, sozusagen im missbräuchlichen System wäre mein Vorwurf, am Ende traut ihr eigentlich Gottes Wort, auch wenn ihr es immer anders formuliert, doch das Entscheidende nicht zu. Knut, guck ganz kritisch. Ja, ach, wie kann ich dir da widersprechen, wenn du sowas Grundsätzliches sagst, was mir sympathisch
Aber
ist?
ich bitte dich,
Aber
also ich
ich,
bitte dich, ich
ja,
lade dich doch zum Widerspruch
aber
ein, habe ich doch gerade eben gesagt, zur Kritik.
ich glaube, das ist nicht alles, sondern es ist genau, dass es einen Anspruch gibt an Leute, die geistlich in Verantwortung stehen, zum Beispiel als Leiter oder als Seelsorger, dass die auch Dinge unabhängig nur im Wort Gottes weitersagen. Also wir hatten ja in der letzten Folge so Beispiele, wo ich gesagt habe, wenn so und sowas in der Gemeinde vorkommt, würde ich mir von einem guten Leitungshandeln wünschen, dass die Gemeinde das unterbindet. Und das würde ich nicht nur durch Bibelarbeiten, Andacht, würde ich nicht nur auf der Verkündigungsebene, ne, sondern eine Gemeinde hat auch in dem, wen sie einstellt, was sie für Regeln macht für das Miteinander, da hat sie auch was zu sagen. So, also es muss geleitet werden, es muss auch in der Seelsorge, soll Orientierung gegeben werden oder was weiß ich. Und wenn das sozusagen jemand missbraucht oder da über das hinausschießt, was sein Auftrag wäre und was er
aktiv handelt, machen soll und er in Bereiche vordringt, die er nicht mehr bestimmen soll. Das ist, glaube ich, das ist eine Ambivalenz. Also ich, in deinem Beispiel, das, was ich ja total sympathisch finde, könnte man den Bereich aus, so, sagt man so, ja, das Wort Gottes macht dir alles. Ja, eben, nee, leider nicht. Es gibt auch Sachen, wo ich noch entscheiden muss, wen stelle ich ein, was für und was für Regeln hier für das Miteinander stelle ich auf. Mhm. In der Arbeitsplatzbeschreibung, in der mhm. Dienstbeschreibung, wie viele Stunden jemand arbeitet und was er selber entscheiden darf und was ihm vorgeschrieben wird oder was, also, oder was weiß ich. Und da gibt es dann eben, und diese Position, ich will da niemanden entschuldigen, also das kann missbraucht werden, aber das kann auch von Leuten falsch verstanden werden, dass sie denken, sie machen da, kommen diesem Auftrag nach und machen an dem Bereich etwas, was über das hinausgeht, was richtig wäre.
Ich finde es voll spannend, dass du bei Personalentscheidungen und sowas bist, weil ich glaube, das ist manchmal so die Nagelprobe. Weil ich habe da auch drüber nachgedacht und habe gedacht, naja, was brauchen wir? Transparenz. Wir brauchen natürlich Transparenz. Mhm. Wir können, ne, die Entscheidungen dürfen nicht hinter geschlossenen Türen fallen. Viele dürfen Mitspracherecht haben. Mhm. Es muss die Möglichkeit zur Kritik geben, etc. Aber zum Beispiel bei Personalentscheidungen greifen ja Regelungen, ich kann die nur anreißen, bin kein Experte dafür, aber Datenschutz oder solche Geschichten. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt eine strittige Personalie in meiner Gemeinde habe und da geht dann vielleicht auch die Debatte los, kündigen wir der Person. Mhm. So. Dann ist das aus Fairness vor dieser Person und aus Schutz dieser Person nicht mehr in Ordnung, völlig transparent zu sagen, und dazu machen wir jetzt erstmal 4 Gemeindeversammlungen, in denen wir euch darüber aufklären, was wir eigentlich...
Was die alles gemacht hat, ja.
Genau, und dann ist es wirklich auch eine Frage von geschickter Leitung. Also ich habe dieses... Thomas Harry hat mal erzählt, das fand ich sehr, sehr klug, Da gab es so einen Fall in so einer Gemeinde, wo aus bestimmten Gründen, die ich jetzt auch gar nicht weiß, weil es ist nicht mein Fall, nicht alles öffentlich verhandelt werden konnte. Mhm. Und die Gemeinde aber, für die war das so intransparent, dass sie gesagt haben, geht hier eigentlich noch alles mit rechten Dingen zu? Und dann ist Misstrauen gegeneinander gewachsen. Und sein Rat war dann zu sagen, bestimmt eine Person aus den Reihen der Gemeinde, die zur Verschwiegenheit verpflichtet wird, und der wird der Sachverhalt geschildert, soweit das möglich wird. Also ich gehe jetzt davon aus, dass das alles dann ganz datenschutzrechtlich korrekt war. Und diese Person darf der Gemeinde dann zurückberichten und sagen, ich denke, das wird hier gut gehandelt oder ich denke, es wird hier nicht gut gehandelt. Mhm. Das fand ich eine kreative Lösung für so ein Problem, dass wir in der Realität halt haben, wo wir, glaube ich, manchmal an unsere Grenzen stoßen, wenn wir sagen, Kritik und Transparenz, das wäre es doch, weil es braucht nämlich auch, das ist auch ein Schutzfaktor, es braucht auch Vertraulichkeit. Ne? Also, dass nicht alles an die Öffentlichkeit gerät. Auch das ist Teil von einer gesunden Kultur. Also, die Gegenseite der Medaille ist auch, dass mir häufig in Interviews passiert ist, dass so Beichtgeheimnis, da hatte irgendwie noch nie jemand was von gehört. Also, dass ich mich überhaupt nicht darauf verlassen konnte, dass meine privaten Angelegenheiten nicht doch weitergetragen werden oder so.
Sozusagen die Kehrseite der Transparenz, ne?
Ja, und es ist auch eine Kultur. Also, wir haben ja immer wieder diesen Kulturbegriff, dass wir merken, es ist mehr als nur Einzeltaten, es ist auch irgendwie was, was wächst, die man auch pflegen muss. Also, ich denke gerade an eine Interviewpartnerin, die war schon relativ alt und kam aus so einer Kommunität, so einer Gemeinschaft. Und die, da war das, also sowohl generationenbedingt, ist sie aufgewachsen, ist gesagt hat, ich habe das nicht gekannt, dass man nach meiner Meinung fragt, auch in der Schule nicht, auch als Mädchen. Und in der Kommunität war das auch überhaupt nicht gefragt. Und dann gab es da aber so einen Reformprozess. Und da kam dann irgendwie so ein Gremium, das wollte alles besser machen, hat gesagt, so und jetzt in der großen Runde äußert mal alle euren Kritik. Ja. Und das hat die so unter Druck gesetzt. Also vorher hat sie auch drunter gelitten natürlich, dass sie gar nicht befragt wurde. Aber dann sollte sie das in der großen Runde, das hat sich natürlich für sie total gefährlich angefühlt. Und sie konnte es gar nicht, sagt sie, ich habe das doch auch nicht gelernt. Und dann saß ich da, mucksch, und dann gab es Vorwürfe, dass ich nichts gesagt habe.
Ja, ja, so. Ja. Da hattest du doch die Chance.
Genau, ja, ja. Und jetzt, also jetzt packt es doch mal aus und wusste gar nicht, was damit. Und dann dieser Reformprozess ist jetzt über Jahrzehnte, glaube ich, gegangen. Es gab dann später nochmal ein neues Gremium und die haben Kurskorrektur gemacht und haben gesagt, hier, wir bieten mehr offene Foren, in denen wir es auch kultivieren, aber ihr könnt eure Kritik auch einem von uns persönlich sagen. Also es gibt beides. Und da konnte sie dann viel mehr mit, also weil das halt wachsen durfte und weil es eben auch eine Vertraulichkeit war und weil das andere, da hat sie, glaube ich, sehr genau gespürt, wie gefährlich diese Transparenz oder wie viel man damit wagt. So.
Wo ich gerade dran denken muss, was wir ja gerade lernen, auch im Umgang mit sexualisierter Gewalt, ist, das eine ist immer die sexualisierte Gewalt, die ein Mensch erlebt hat, und das andere ist nochmal, wie Kirche damit umgeht.
Ja.
Und dann ist sozusagen das Problem, manche sagen ja oder reden davon, das ist eine Art zweiter Missbrauch manchmal, wie
ja,
Kirche.
Sekundärtraumatisierung, ja.
Genau, also sozusagen damit umgeht. Und das ist ja, finde ich, das macht es ja auch so schwierig, weil manchmal man sich vielleicht hinsetzt und sagt, okay, wir wollen es jetzt anders machen. Wir wollen es jetzt aufarbeiten, wie in deinem Beispiel. Und dann macht die Art und Weise, wie man es tut, teilweise nur noch schlimmer. Das ist so ein bisschen sogar meine Angst fast bei dem, wenn wir solche Folgen aufnehmen wie in diesen Tagen. Also manchmal macht die Art und Weise, wie wir über Sachen reden, die Sachen vielleicht sogar noch schlimmer. Das ist ja immer das Risiko, was man manchmal auch hat, damit, wenn man drüber redet. Also ich sag mal, wir reden ja auch gleich über Intervention noch bei sowas. Manchmal kann die Intervention ja im Problem drin sein noch.
Ich möchte noch mal was zum Begriff von zur Transparenz sagen. Also Transparenz kann ja sozusagen Durchsichtigkeit bedeuten, ja, dass man Sachen betrachten kann. Aber Transparenz kann ja auch Durchlässigkeit bedeuten. Und ich bin eben viel an der Frage, welche Strukturen es in Gemeinden gibt, und habe ja so den Verdacht, dass sich Gemeinden, die sich so abschotten und exklusivieren und so ein Closed Shop sind sozusagen, besonders anfällig dafür machen. Und dass es da dann total hilfreich ist, wenn, also ich habe da auch, bin ja nun schon alt, Beispiele, wo ein Gemeindeberater kommt in die Gemeinde und dem von außen Dinge auffallen und er sagt, und dass das total wertvoll ist, wenn da jemand sowas Kritisches sagt. Oder auch, habe ich auch in der Gemeinde erlebt, wenn da durch eine Vakanz länger mal ein Vertretungspastor kam und der sagt auf einmal, was macht ihr denn hier? Und man merkt das selber schon gar nicht mehr, weil man so lange da drin ist. Aber dass sowas durch so Durchlässigkeiten auch mal austauscht, dass andere reingucken dürfen, mal mitlaufen dürfen. Ich erinnere mich, wir haben vorhin in der Pause noch über eine berühmte amerikanische Gemeinde geredet, wo es auch einen Machtmissbrauch über längere Zeit gab, wo das auch echt gedauert hat, bis das so rauskam. Und wo in einem.
Das war, glaube ich, nicht in der Pause, oder?
War es nicht in der Pause?
Meinst du Willow?
Ja, Willow, genau, oder?
Haben wir nicht in der Pause.
Okay,
nicht.
In der Willow Creek. Und wo irgendjemand geschrieben hat, ich weiß nicht mehr wo, aber es fand ich, dass ein Problem auch diese. Dass die nicht in so einem Verband sind, sozusagen, dass da keine übergeordnete Struktur gibt, die auch mal reinguckt, sondern die waren für sich, die waren sozusagen auch der Leuchtturm, war das Vorzeigeding. Aber wo es in unseren Strukturen leichter ist, wo du so ein Verband bist, wo auch von oben Regeln kommen und es auch Präventionsbeauftragte und sowas gibt, dass diese Transparenz im Sinne von Durchlässigkeit, dass auch mal Akteure wechseln und sagen, weil man das selber gar nicht mehr sieht, weil man das wie so ein Fisch, der im verschmutzten Wasser schwimmt, das schon gar nicht mehr merkt, dass das Wasser schmutzig ist. Aber der Fisch, der aus dem sauberen Wasser kommt, sagt, hier ist aber schmutzig.
Und das, also dieses Problem von Zuständigkeit oder das ist natürlich riesig in den Fällen, wo es gar keinen Dachverband gibt so. Aber tatsächlich so richtig, dass das funktioniert mit einem Dachverband, habe ich auch, also zumindest in den Interviews nicht wahrnehmen können. Und ich glaube, es liegt dann auch wieder dran, dass spiritueller Missbrauch dieses exotische Ding ist. Also der, gut, wir haben jetzt in den letzten Jahren da tut sich halt gerade total viel auch rapide so. Deswegen, vielleicht ist das jetzt auch schon ein bisschen anders. Aber dass sich auch da wieder wenig Leute zuständig fühlen.
Also ich glaube,
dass sag mal, Knut, wenn da jemand aus der Nachbargemeinde kommt und sagt, so ist das da.
Ist das jetzt dein Job, da zu intervenieren als, genau, Nachbarkollege?
An wen gibst du das weiter? Das ist schon eine Frage.
Naja, also in meinem Fall, wenn ich aus der Nachbargemeinde was höre,
Fall.
Was ich total, ja, wir haben eine ganz tolle Nachbargemeinde, wenn ich da was hören würde, wo ich sagen würde, das klingt aber total komisch, oder ich was sehen würde, das wäre noch besser, das selber, dann hätte ich nicht nur den Kollegen als Ansprechpartner, sondern ich hätte einen gemeinsamen Vorgesetzten, zu dem ich gehen kann. Also es gäbe eine Struktur. Ich glaube, dass das überhaupt nicht alles verhindert und dass wir, also wir sind auch ja, dass wir in diesem Thema auch in Deutschland ganz am Anfang sind, so da schon, aber trotzdem habe ich eben auch Erlebnisse durch Gemeindeberatung von außen oder durch Vertretungskollegen, die geschickt werden. Es gibt ja Strukturen, da gibt es sowas gar nicht.
Ja.
Und das reduziert die Wahrscheinlichkeit für konstruktive Interaktion von außen. Also wenn man nur auf sich geworfen ist, merkt man das noch viel weniger schnell.
Ja, voll. Genau, ich wollte nur, ich glaube, was mir in den Interviews so begegnet ist, dass die Betroffenen echt an verschiedenen, auf kreative Weise versucht haben, irgendwie Hilfe zu suchen. Und irgendwie das so selten gelungen ist.
Dass jemand wirklich zuständig
ist. Dass es gerade auch mit dem Verweis auf Zuständigkeit. Mhm. Also das ist dann auch so ein Ding bei Kirchens. Mhm. Die sind dann immer ganz seelsorglich und sagen, ach, das tut mir so leid, das muss so schwer gewesen sein. Und das ist ja vielleicht auch mal gut, also sich mal mit jemandem drüber zu unterhalten. Aber so richtig davon was kaufen kann man sich dann eben nicht.
Ja.
Und da stehen wir echt am Anfang.
Das war doch auch das große Problem, glaube ich, in dem einen großen Missbrauchsfall in der Nordkirche, ne? Dass man sozusagen Dinge, die geäußert wurden, nicht klar war oder aus der Sicht der Leitungsperson nicht klar war das jetzt quasi im seelsorglichen Bereich, hat mir jemand was offengelegt oder war das eigentlich eine
Handlungsanweisung
als eine Dienst,
genau.
Und ich würde auch nochmal sagen, also weil die Tendenz vielleicht jetzt ist, dass wir so auf die bösen Freikirchen gucken, die so freischwebend da sind und die haben leider nicht so eine große Struktur manchmal. Also ich sage jetzt mal auf Willow Creek und der Punkt ist ja, da gibt es keine große Struktur, die da auf die Ortsgemeinde einwirkt. Und gleichzeitig ist es ja ein großer Kritikpunkt bei den Fällen von sexualisierter Gewalt, dass Leute sagen, ein Problem ist, dass Kirche es ständig selbst aufarbeitet.
Ja.
Dass Leute sagen, es gibt zwar diese Aufarbeitungskommission, es gibt auch Prävention, aber es ist alles immer im System eigentlich selber. Und auch da müsste man mal fragen, gibt es da nicht, auch wenn die Leute versuchen natürlich ihr Bestes zu geben, ich kenne auch viele, die da arbeiten und die glaube ich, einen guten Job machen, aber trotzdem ist es oft in der Logik des Systems selber und ich bin mir nicht sicher, ob das der Weisheit letzter Schluss ist.
Will ich also sagen. Das ist doch was auf meine Mühlen, dass ich sage, die Transparenz muss so weit gehen, dass die Durchlässigkeit, dass auch Leute von außerhalb des Systems da reinkommen und agieren.
Ja, also das ist jetzt nur Wunschliste, aber in England gibt es tatsächlich fitte NGOs und da gibt es also Nichtregierungsorganisationen, die auch die eine Teil, also eine Affinität zur Kirche haben, aber nicht damit identisch sind. Und da gibt es eine Organisation, die zum Beispiel, die du engagieren kannst, um Aufarbeitung, also um Aufklärungsberichte zu verfassen, die dann in die Gemeinden kommen, wenn diese Vorwürfe im Raum stehen und ein möglichst umfassendes Bild davon geben, mit dem Auftrag, am Ende einen Bericht darüber zu schreiben. Und das haben wir so institutionalisiert gerade noch nicht. Es gibt, ich weiß von einzelnen Vorgängen, wo das Gemeinschaften oder Gemeinden mal gemacht haben, aber das wäre auf meiner Wunschliste.
Der Klassiker oft in den USA fand, oder was ich so mitbekommen habe, ist, wenn solche Vorwürfe im Raum standen, dass dann eine Anwaltskanzlei beschäftigt wurde, die Sachen aufzuklären. Die sozusagen von vornherein, die wurden bezahlt von der Gemeindeleitung. Und man hat natürlich, ist klar, die im Grunde, es geht um den Schutz der Organisation. Also das ist immer die, und dann fand ich es immer eigentlich wichtig, dass Leute darauf aufmerksam machen, hey, ihr versucht hier gerade zwar zu intervenieren und aufzuklären, aber ihr seid eigentlich immer noch in dem System drin, ihr seid immer noch im Schutzmodus. Und das ist eigentlich nicht wirklich das, was Aufarbeitung und Aufklärung braucht an der Stelle.
Ist es auch, also ich glaube, wir kriegen es auch nicht in 35 Minuten gelöst. Nee. Also genau, diese Aufarbeitungsprozesse sind enorm komplex. Ich habe da großen Respekt vor. Ich bin da auch noch nicht völlig klar, wie der idealerweise aussieht, weil es ist wirklich, wirklich schwierig mit der Innen-, mit der Außenperspektive. Mit der Fairness. So, aber es würde einen Unterschied machen für Betroffene. Und es würde einen Unterschied machen für unseren allgemeinen Kenntnisstand, diese Dinge aufzuarbeiten. Und Rainer Kluck, der ist der Präventionsbeauftragte der Nordkirche, der sagt, Aufarbeitung ist Prävention. Also wo ich aufarbeite, verhindere ich Zukünftiges. Von daher, Genau.
Ich möchte noch mal zu einem nächsten Punkt kommen, der nicht das gleiche ist, aber damit zu tun hat, bevor Malte gleich wieder auf die Uhr guckt. Und weil Nelo, du hattest ein Beispiel, nämlich von Leuten, die geistlichen Machtmissbrauch erlebt haben, die dadurch verwundet und überempfindlich sind und die dann in meine Gemeinde kommen und schon bei Sachen, die noch nicht so schlimm sind, auf einmal verletzt reagieren. Und warum das gut ist.
Ja,
oder danke. Es gut sein kann.
Mir liegt es voll auf Merkel.
Ja, nee, ich fand das ein sehr anrührendes, ich fand es super, deswegen komme ich da drauf.
Also es ist mir eben mehrmals in den Interviews passiert. Also ich muss auch mal sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass jemand, der spirituellen Missbrauch erlebt hat, danach nochmal sich in eine Gemeinde wagt.
Ja.
Es ist, ich kann es natürlich immer nicht ganz statistisch, mehr Ausnahme als Regel, was ja umso krasser ist, als dass wir von Menschen reden, denen das vorher super wichtig war, für die, glaube ich, voll der hohe Stellenwert hatte. Und da, also da denke ich, ist wieder eins der vielen Unrechte, die diesen Leuten getan werden, dass das, was ihnen wichtig ist, im Leben so genommen wurde, dass sie damit keinen Zugang mehr haben. Aber manche eben doch, die suchen sich danach eine neue Gemeinde und auch in der Hoffnung, dass es da besser wird. Und da ist mir schon manchmal aufgefallen, dass die einfach, also wie wir alle, ich bringe auch in jede Gemeinde mich mit, diese Vorprägung mitbringen und vielleicht dann auch manchmal vorsichtiger sind. So, also ich habe an eine Frau gedacht, die die hat erzählt, sie hat sich danach versucht, eine neue Gemeinde zu suchen. Und da war die in irgendeinem so ein Projektteam drin. Und hat dann, ne, da gab es so eine Projektleiterin und immer wenn ein Projekt anstand, hat diese Projektleiterin gesagt, oh, du bist so toll, du bist so begabt, es ist so wichtig, dass du bist so ein wichtiger Teil des Teams, kannst du hier nicht mitmachen und uns unterstützen? Und dann hat sie da mitgemacht und das unterstützt. Und danach hat sie immer gesagt, ja, und danach habe ich nichts von der gehört. Also dann wurde ich so fallen gelassen.
Da ging es gar nicht um mich als Person, sondern ich war eine Ressource.
Ja, und da würde ich jetzt noch nicht sagen, oh, das erfüllt alle Kriterien von spirituellem Missbrauch.
Ist nicht gut, aber...
Genau, und dass es nicht gut ist und dass das eigentlich kein guter Umgang mit Menschen ist, das hat diese Frau aufgrund ihrer Vorerfahrung viel sensibler wahrgenommen.
Okay.
Und ich fand, und das ist nämlich eine Chance, also ich frage mich schon, wie können wir Menschen wieder auch ein Zuhause in Gemeinden bieten, wenn sie das möchten, nach Missbrauch. Ich glaube, es ist schon auch manchmal schwierig, weil wir eben mit unseren Verletzungen kommen. Aber ich denke an der Stelle, das ist auch eine Chance, weil die hat ja was total Kluges entlarvt. Nämlich, es ging mindestens dieser Teamleitung nicht um, um die Leute, die ihr anvertraut waren, sondern darum, dass ihr Projekt zum Erfolg kommt. Und danach waren die Leute egal oder zumindest für eine Weile egal. Und da denke ich, das ist doch ein Spiegel, den diese Frau dieser Gemeinde gerade vorhält, wie eigentlich da Dinge laufen. Und wenn man jetzt eine Gemeinde hätte, träumen wir mal, in der das konstruktiv aufgenommen wird, dann ist das doch ein Geschenk.
Weil diese Antenne, die diese Person so schmerzhaft es war, entwickelt hat, eigentlich eine Bereicherung sein könnte für eine Gemeinde.
Genau. Deswegen würde ich auch nicht sagen, überempfindlich. Ich glaube, jeder von uns ist irgendwie, ich bin auch für manche Dinge.
Ich auch, du.
Die nehme ich gesteigert wahr und das liegt auch an meiner Biografie.
Ja.
Aber gerade für so tendenziell missbräuchliche Situationen merke ich, das ist eigentlich eine Chance und ich wünsche mir, dass wir auch wissen, dass diese Leute also in unsere Gemeinde kommen können und wir davon profitieren, auch in eine Gemeinde, die gesund ist oder die danach strebt, eine möglichst gesunde Gemeindekultur zu haben.
Was ich dachte, man doch mal für am Schluss noch einmal die Frage, auch wenn die total schwierig ist, ich mache jetzt nur, wenn uns jemand zuhört und sagt, ich bin gerade in der Gemeinde und ich habe so Alarmglocken.
Oh ja.
Was mache ich denn jetzt eigentlich? Also das ist so pauschal zu beantworten, total blöd. Und trotzdem dachte ich, ob wir uns so ein bisschen mal noch auf der Zielgerade dieser Folge kurz einmal drüber nachdenken, was mache ich eigentlich, wenn ich in einem gemeindlichen Kontext bin, wo bei mir irgendwie bestimmte Alarmglocken gerade angehen.
Also was Knut, glaube ich, gesagt hat mit der Außenperspektive. Also das ist sicher gut, dann meinem Bedürfnis nachzugehen, das mal mit jemandem anders auch abzugleichen.
Ja,
von
der nicht
außerhalb
in der Gemeinde drin ist.
Ja, aber auch vielleicht muss man auch innerhalb vielleicht mir mal ein Bündnis zu suchen, weil das ist auch eine Täterstrategie, Leute voneinander zu isolieren.
Ah,
und dann sitzen da, also ich weiß, ich habe aus einem Interview mal gelesen, wo jemand sagte, und dann saßen wir alle im Kreis, das ist ein englisches Interview, nicht meins. Und wir hatten alle The Kingdom Smile, hieß das da. Also die Freude des Herrn oder sowas. Und irgendwann hat jemand von denen mal gesagt, mir geht's eigentlich gerade nicht gut. Und dann ist rausgekommen, es ging keinem von denen gut. Aber das wussten sie voneinander nicht. Also und da waren die total isoliert voneinander. Also muss man jetzt aufpassen, dass das jetzt nicht ein übereinander herziehen wird oder sowas. Ja. Aber ich glaube, Solidarisierung mit anderen ist wirklich hilfreich, eine Außenperspektive. Und wenn sich das so zuspitzt, das würde ich schon noch, also in aller Vorsicht echt ernst nehmen, weil das haben mir meine InterviewpartnerInnen ganz viel schon auch erzählt, dass sie so ein Unwohlsein hatten, das sie schon echt lange auch hatten, das sich häufig auch dann irgendwie körperlich mal ausgedrückt hat, also in ständigen Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, wenn ich da hin muss oder so. Und das war ihnen, habe ich vorhin erzählt, ne, dass die Bedürfnisse so nichts zählen. Da hatten sie gar nicht mehr gelernt, drauf zu hören. Will ich schon mal nachspüren, was passiert eigentlich, wenn ich drauf höre. So. Mhm. Und dann ist aber die Frage, ist es noch ein System, das sich verändern kann? Also
Das ist übrigens ganz selten, dass ich alleine ein System verändern kann. Das, selbst wenn ich in der Machtposition bin, ist das nicht immer so easy. Und als einfaches Gemeindeglied.
Ja, genau. Und aber das wäre die Frage mit den Warnglocken. Also ich glaube, die Evangelische Allianz hat so eine Hilfe rausgebracht mit einem Ampelsystem Grün, Gelb, Rot. Und Rot wäre, das sind wirklich Kennzeichen. Ja, und das wäre, glaube ich, wenn ich dann die Antwort G. Also das muss man dann auch. Das ist dann manchmal der seelsorgliche Rat, du wirst da nicht gegen, da wirken Kräfte und Mächte, gegen die du nichts tun kannst, außer gehen. Und gelb wäre dieses mittlere, da würde man sagen, da gehen einige Warnglocken an, hast du gerade gesagt. Wenn sowas da ist, dann könnte man ja vielleicht schon schauen, aber das müsste ich dann genau prüfen, ist das jetzt meine Aufgabe und an dieser Stelle und wer ist dann auch mein Verbündeter? Ist es was tatsächlich nur Warnzeichen sind, an denen gemeinsam gearbeitet werden kann. Aber es gibt einen Punkt, an dem, raus.
Raus da. Und ich denke immer auf der anderen Seite, vielleicht müssen wir das so als Podcast so sagen, auch mit einer Öffentlichkeit zu sagen, ja, wenn du sowas erlebst, raus da. Und gleichzeitig ist das leichter gesagter Satz.
Oh ja.
Manche Menschen können da ja gar nicht raus. Ich sag mal, also weil die Kosten, das hatten wir ja auch schon beschrieben, so groß, ich verliere mein soziales System und so. Ich würde natürlich trotzdem sagen, es braucht irgendwie eine Exit-Strategie, nur das ist jetzt auch leichter gesagt als getan dann.
Ich habe totalen Respekt vor dieser Lebensleistung von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Also was ich gelernt habe von ihnen ist, dass es gibt so einen Freiheitsdrang im Menschen, der irgendwie auch für die nicht weggegangen ist, wo sie irgendwie gemerkt haben, an irgendeinem Punkt musste ich gehen. Aber das ist ein ganz langer Prozess. Also vielleicht auch eher, wenn ich jemanden habe, den ich kenne, wo ich irgendwie den Verdacht habe, das geht dem da nicht gut, dann braucht es echt Geduld, den Prozess zu begleiten. Also das ist dann, da kommen dann viele Erfahrungen zueinander und es tut total gut, neue Erfahrungen zu machen, also aus diesem System herauszukommen. Und für Leute, die ausgestiegen sind, war es eigentlich immer so, dass man in der Geschichte mindestens eine andere Person identifizieren konnte. Ein wichtiger Allianzpartner, der dabei geholfen hat, zu gehen.
Das ist sozusagen nicht.
Und der außerhalb stand? Oder war das unterschiedlich?
Das war unterschiedlich. Okay. Es war häufig jemand aus der Familie, also ein Partner oder so, also wirklich jemand sehr Enges. Aber jemand, der, also dass ich nicht völlig alleine war, das war eigentlich immer so. Von daher, vielleicht kann ich auch so ein Wegbegleiter sein, der dann aber auch ohne Druck arbeitet. Ne? Also es ist eine hohe Anforderung. Es funktioniert ganz wenig über Konfrontation und über das ist doch nicht gut für dich, da musst du jetzt raus, bist du blöd, bist du bescheuert. Also alle diese Sätze sind fürchterliches Gift. Aber so jemanden auch, also in seiner Wahrnehmung wieder zu bestärken, ich glaube, das ist viel eher. Also da, wo jemand sagt, ich habe mich da irgendwie nicht mit wohlgefühlt. Bin ich blöd oder was? Zu sagen, ist denn, lass es uns doch mal anschauen. Also so war das doch, also für mich erschließt sich das schon ganz logisch. So. So jemand kann man vielleicht auch sein für eine Person.
Ja, wir gehen auf die Zielgerade. Ich habe das schon an der ersten Folge am Ende gesagt, wir freuen uns immer über eure E-Mails und auf der anderen Seite wissen wir, dass wir so wenig, wir können empathisch zuhören, aber wir können halt auch nicht viel lösen sozusagen. Und das wäre so toll, Nele, du hast ja auch gesagt, dir fällt auch nicht so viel ein, wo man sagt, boah, ich habe jetzt die 5 Adressen, wenn ich das erlebe, da kann man sich melden, da wird alles super. Und das ist ja, finde ich, auch nochmal so eine, vielleicht auch so mein Impuls, irgendwie auch so eine Aufgabe für uns als Christenheit hier in Deutschland eigentlich. Also ich würde mir irgendwie wünschen, dass es das mehr gibt. Also, dass man irgendwie wüsste, hier gibt es eine tolle Leute, woran ich mich wenden kann. Und gibt es ja auch.
Gibt es auch.
Ja. Genau.
Genau. Aber wir verlinken euch nochmal, was wir an Ressourcen haben. Das sind weniger, glaube ich, Personen.
Ja.
Liegt einfach daran, dass ich glaube, da gibt es richtig kompetente Menschen, die da Ahnung von haben. Aber nicht alle davon haben als Aushängeschild, hallo, ich bin Experte für spiritueller Missbrauch. Die wollen wir jetzt auch nicht vereinnahmen und sie, ohne dass sie eine Ahnung davon haben, verlinken. Aber es gibt ein bisschen was an Ressourcen, es gibt ein bisschen was an hilfreichen Büchern. Und das können wir einfach nochmal verlinken. Ja,
das schickst du mir dann und ich stelle es in die Shownotes.
Ja.
Super. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns zum Finale in 2 Wochen wieder. Macht's gut.
Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.